Herr Öhring in Amman, was erwarten Sie sich von der Genf-2-Konferenz? Welche Lösungen kann es überhaupt geben für Syrien? Das sieht ja alles so durcheinander aus.
Ich denke, das Grundproblem ist, dass man sich darauf einigen muss, wen man zu dieser Konferenz einlädt. Es muss außerdem auch sicher sein, dass natürlich die Opposition teilnimmt. Die ist ja auch nach wie vor noch zerstritten in diesem Punkt. Und die Opposition ist natürlich darüber hinaus auch aufgespalten in verschiedene Gruppierungen, also diejenigen Gruppierungen, die ursprünglich den Kampf gegen das Regime aufgenommen haben, und Gruppierungen wie zum Beispiel die ganzen radikalen Gruppen, die gerade in jüngster Zeit von sich reden machen, die erst im Lauf der Zeit hinzugekommen sind und die ja auch mit den weniger radikalen Gruppen auch einen Kampf führen. Die Opposition, mit der man überhaupt reden will und die ursprünglich auch im Clinch mit dem Regime stand, die muss an der Konferenz teilnehmen. Und dann wird es natürlich auch wichtig sein, dass man dafür sorgt, dass alle staatlichen Akteure, die in irgendeiner Weise an diesem Konflikt beteiligt sind, also zum Beispiel auch der Iran, dass der auch eingebunden wird.
Eingebunden könnte aber heißen, mit am Verhandlungstisch sitzen. Das trifft auf große Reserven der Amerikaner.
Ob es auf große Reserven der Amerikaner trifft oder auf große Reserven der arabischen Staaten, insbesondere der Golfstaaten, ist nicht so ganz klar. Also eigentlich hat es hier in Jordanien große Hoffnungen gegeben bei politischen Analysten im Zusammenhang mit dem Deal über das Atomprogramm des Iran, dass tatsächlich auch die Frage Syriens mit dem Iran in der Folge dann auch geklärt werden könnte. Und von daher würde man sich natürlich wünschen, dass das dann tatsächlich auch passiert. Natürlich gibt es da die Interessen, insbesondere Saudi-Arabiens, aber auch Katars, die dagegen stehen. Und das ist natürlich das große Problem.
In Syrien sind, das hat man in den letzten Tagen bei den Kämpfen unter den radikalen Gruppen mit anderen Oppositionsgruppen gesehen, längst auch Al-Qaida-nahe Rebellen zugange. Müsste man die nicht irgendwie zumindest indirekt auch einbinden, um Aussicht auf irgendeine Art von Frieden in Syrien zu haben?
Also theoretisch natürlich schon, aber ich glaube, dass die sich kaum einbinden lassen. Ich meine, die haben nur ein Ziel. Die wollen in Syrien einen Gottesstaat errichten, so wie sie das dort gemacht haben, wo sie schon das Sagen haben. Es gibt ja einige Gebiete. Das sind natürlich dann auch die Gebiete, die an den Irak anknüpfen, wo es ja inzwischen auch in Anbar, in der Provinz Anbar inzwischen zumindest eine Übernahme durch die radikalen Islamisten gegeben hat. Also die Frage ist, inwieweit sie überhaupt verhandlungsbereit sind und worüber man mit ihnen eigentlich verhandeln sollte. Die würden sich wahrscheinlich nur dann zufrieden geben, wenn man ihnen zugestehen würde, dass sie in Syrien oder zumindest in den Teilen Syriens, die unter ihrer Kontrolle sind, einen Staat auf der Grundlage der Scharia bilden dürften.
Herr Öhring, Sie sind ja ein alter Kenner, ein langjähriger Kenner Syriens. Hätten Sie sich je vorstellen können, dass dieses schöne Land sich in so ein Schlachthaus verwandelt?
Nein, natürlich nicht. Denn ich meine, man muss ja ganz klar sehen, dass auch heute, selbst bei der Mehrheit der Bevölkerung, den sunnitischen Muslimen, immer noch ein Großteil das Regime unterstützt aus Eigeninteresse. Das ist insbesondere natürlich die Händlerschaft, die unter diesem Regime, insbesondere in der Zeit seit dem Damaszener Frühling, gute Geschäfte gemacht hat und die sich natürlich diese guten Geschäfte nicht kaputt machen lassen will und die außerdem auch relativ säkular moderat ist, was den religiösen Aspekt betrifft und deswegen eigentlich keinen grundlegenden Anlass für irgendeinen Regime-Change oder Ähnliches gesehen hat.
Trauen Sie sich eigentlich von Jordanien aus noch nach Syrien hinein, in Teile Syriens, oder woher beziehen Sie Ihre Informationen im Moment?
Also man kann natürlich in Teile Syriens reisen. Man kann zum Beispiel an den Küstenstreifen reisen, nach Latakia und Tartus, über den Libanon. Direkt von hier aus ist es nicht möglich. Man kann auch reisen, vornehmlich über Kurdistan, irakisch Kurdistan, in das Gebiet von Hasake-Kamischli im Nordosten des Landes. Aber sonst kann man dort natürlich nicht hineinreisen. Man kann es natürlich machen, aber es wäre außerordentlich gefährlich. Die Informationen bezieht man hier von politischen Analysten, die sich mit Syrien beschäftigen, durchaus aber auch von Kirchenleuten, die Verbindungen nach Syrien haben oder sogar aus Syrien stammen.
Das Christentum in Syrien ist eines der ältesten überhaupt in der Region und in der Welt. Im Moment wirkt es im Land sehr bedroht. Einige emigrieren. Wie erklärt sich denn, dass zumindest in der Wahrnehmung hier außen in Rom es immer noch so aussieht, als stünden die Christen in Syrien unverbrüchlich an der Seite des Regimes.
Da muss man ganz klar sagen, das, was man hat, kennt man. Und man hat auch erfahren, dass man mit diesem Regime eigentlich ganz gut leben kann oder konnte, mit gewissen Einschränkungen. Man durfte sich natürlich nicht politisch engagieren, insbesondere nicht in einer Art und Weise, die das Regime in Frage gestellt hat. Es hat etwas gegeben, was man sicher mit Kultusfreiheit bezeichnen kann. Religionsfreiheit hat es nicht gegeben. Das ist aber natürlich für die Christen in Syrien auch nicht vordergründige Frage gewesen, ob es das gibt oder nicht. Was man mit der Opposition bekommen würde, also mit der Opposition, die praktisch mit der Auseinandersetzung auch mit den Kämpfen gegen das Regime begonnen hat, insbesondere auch mit der Muslimbruderschaft, das konnte man sich denken. Und das versprach natürlich für die Christen schon nichts wirklich Gutes. Sie hatten einfach Angst, dass sie dann in einem islamischen Staat leben würden, zu den Konditionen, die ein entsprechender islamischer Staat, der auf der Grundlage der Scharia funktioniert, dann ihnen auch auferlegen würde. Das, was wir jetzt natürlich sehen, insbesondere dort, wo die radikal-islamischen Gruppierungen die Oberhand haben und das Sagen haben, würde natürlich darauf hindeuten, dass Christen, aber nicht nur Christen, sondern auch die moderaten Muslime eigentlich in diesen Gebieten nicht mehr leben könnten, weil sie einfach, ja, wie soll man sagen, in einer Art und Weise zu leben gewohnt sind und auch leben wollen, die nicht kompatibel ist mit den Vorstellungen der radikalen Islamisten.
Wäre die bestvorstellbare Lösung mittlerweile wieder, dass Assad oder Leute, die ihm nahestehen, Leute des bisherigen Regimes, doch irgendwie an der Macht bleiben und das künftige Syrien organisieren?
Also hier in Jordanien wird natürlich auch in politischen Kreisen durchaus diskutiert, dass ein Zurück auf nicht gerade Null, aber eine Frühzeit, in der es noch tatsächlich zumindest theoretisch die Möglichkeit zum Dialog mit dem Regime zu geben schien, dass das sicher das Sinnvollste wäre. Klar ist natürlich, dass das Ganze ohne Assad geschehen müsste, wobei man sich natürlich darüber im Klaren sein muss, dass Assad nicht unbedingt derjenige ist, der das Sagen hat, aber halt natürlich für das Regime auch eine wichtige Figur ist. Also das Regime ist Assad und Assad ist das Regime. Ob jetzt die Person Assad und sein Weggang viel ändern würde an diesen Verhältnissen, ist unklar. Aber denkbar ist es natürlich schon, dass man zu so einer Lösung kommen könnte. Man sieht ja auch, dass die westlichen Nationen ihre Positionierung in Sachen Syrien geändert haben in jüngster Zeit, dass die Opposition nicht mehr unterstützt wird wie vorher, weil man natürlich auch die Gefahrenpotenziale sieht, die sich von der Opposition her ergeben. Und von daher muss man ganz klar sagen, sind natürlich Verhandlungen unter Einbindung des Regimes, unter Umständen unter Ausschluss von Herrn Assad, wahrscheinlich das, was gemacht werden sollte.
Könnten die Christen eigentlich aus dem Nahen Osten oder aus Syrien eine Art Brücke sein zwischen Sunniten, Schiiten, Radikalen, Moderaten, Alawiten, die sich jetzt nicht mehr richtig in die Augen sehen können, oder ist das eine übertriebene Vorstellung?
Ich denke, dass das insgesamt eine übertriebene Vorstellung ist. Ich denke, dass es da natürlich viel zu viele unterschiedliche und gegenläufige Interessenslagen in den schiitisch dominierten Staaten und den sunnitisch dominierten Staaten gibt. Und die Christen, das muss man natürlich ganz klar sagen, sind, egal in welchem Land, doch eine so kleine Minderheit, dass sie da keine Brücke darstellen können.
Der Papst hat öffentlich auf dem Petersplatz, es war die längste Zeremonie überhaupt in der neueren Geschichte des Vatikans, eine große Gebetswache gehalten für den Frieden in Syrien Anfang September. Er hat immer wieder zum Frieden aufgerufen und jetzt am nächsten Montag findet an der Päpstlichen Akademie der Wissenschaften in den Vatikanischen Garten eine Friedenskonferenz für Syrien statt. Aber was kann der Vatikan, was kann die Kirchenspitze, die katholische überhaupt leisten, damit es zumindest zu einer Art Entspannung für Syrien kommt? Ist da irgendwas vorstellbar?
Also ich denke, dass die Kirchenspitze bei all der Macht, die immer wieder zugesprochen wird, wahrscheinlich in Bezug auf Syrien wenig machen kann. Sie kann natürlich auf die Akteure in diesem ganzen Konflikt, insbesondere auch die in der sogenannten christlichen Welt, Einfluss nehmen im Hinblick auf eine friedliche Lösung. Aber viel mehr wird sie wahrscheinlich nicht machen können. Also das Gebet als Unterstützung all dieser Prozesse ist sicher wichtig und wird am Ende wahrscheinlich sogar das Wichtigste sein, was hier überhaupt noch gemacht werden kann.
Die Gebetswache des Papstes fand statt in einem Moment, als man noch von einer US-Militärintervention ausging, als Antwort auf den Einsatz von Chemiewaffen. Obama hat sich das dann anders überlegt, kurz nach der Gebetswache zeitlich. Und jetzt hat der Papst beim Urbi et Orbi an Weihnachten gesagt, wir haben ja gesehen, dass das Gebet tatsächlich eine Kraft hat. Mich haben da offen gesagt Zweifel beschlichen. War es denn so gut, dass nicht wenigstens ein paar US-Bomben in Syrien gefallen sind? Hätte das nicht eine Art positiven Schock geben können, dass die Partner im Land sich jetzt mal zusammenreißen und nach einer Lösung suchen?
Nein, ich denke, dass es richtig war, dass es diese Angriffe nicht gegeben hat. Denn hätte es diese Angriffe gegeben, dann wäre es hier tatsächlich im schlimmsten Fall zu einem Flächenbrand gekommen, weil dann natürlich plötzlich nicht mehr Schiiten und Sunniten Feinde gewesen wären, sondern dann wäre natürlich plötzlich die islamische Welt in neuerlicher Feindschaft gegenüber der sogenannten christlichen Welt, dem Westen, verbunden gewesen. Und was das dann bedeutet hat, hätte, das kann man sich leicht ausmalen.
Der heilige Paulus flüchtete dereinst noch mit einem Korb von den Stadtmauern von Damaskus herunter. Die heutigen Christen in der Region flüchten in der Regel mit einem Koffer in Nachbarländer, zum Beispiel zu ihnen nach Jordanien. Da gibt es ja dieses riesige Flüchtlingslager Za'atari. Ist die Lage der Flüchtlinge aus Syrien tatsächlich so schlimm, wie es hier immer in den Berichten heißt? Der bittere Winter, die haben nichts? Oder ist das doch halbwegs vernünftig organisiert? Wie geht es ihnen wirklich?
Also den Flüchtlingen geht es natürlich insbesondere denen, die im Lager Za'atari und den zwei anderen kleineren Lagern leben, geht es natürlich gerade jetzt im Winter nicht gut, das ist klar. Insbesondere in Za'atari ist es bei starken Regenfällen und natürlich auch bei dem starken Schneeeinbruch, den wir im Dezember hatten, kann man praktisch nicht mehr leben. Es soll dort auch durchaus Tote gegeben haben unter den Kindern, insbesondere kleinen Kindern, weil es einfach dann natürlich zu kalt war und die Zelte nicht beheizbar sind. Viele leben natürlich inzwischen in Containern. Da mag das Leben schon etwas besser sein, aber insgesamt muss man sagen, ist die Lage der Flüchtlinge in den Lagern natürlich mehr oder weniger katastrophal. Es ist alles organisiert, das ist richtig. Der Staat und natürlich auch die internationale Gemeinschaft, insbesondere vertreten durch den UNHCR, kümmern sich. Aber man muss ja sehen, dass natürlich die Flüchtlinge nicht freiwillig dort sind. Allein schon das ist natürlich für sie ein großes Problem. Und die Lebensumstände sind natürlich das zweite Problem. Anders schaut die Lage der Flüchtlinge aus, die in Städten und Dörfern hier verteilt leben. Da muss man natürlich dann auch wieder darauf hinweisen, dass es die einen gibt, die mit Geld hergekommen sind und auch hier investieren und gut leben können. Und die anderen, die praktisch ohne viel hierher gekommen sind und jetzt hier in irgendeiner Weise zu überleben suchen. Für all diese Menschen wäre natürlich ein Frieden in Syrien das Beste, sodass sie wieder zurückkehren könnten. Nur muss man auch da ganz klar darauf hinweisen, selbst wenn sie zurückkehren könnten, würden sie in ein zerstörtes Land zurückkehren. Man geht davon aus, dass zum Beispiel 1,5 Millionen Gebäude in Syrien zerstört sind und bis die wieder aufgebaut sind, wird es doch Jahre dauern.